freue mich, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass wir wieder weitermachen bei unserem Thema Christsein, Geschenk und Lernen. Heute möchte ich einen besonderen Akzent setzen, nämlich es geht um das Wahrnehmung der Empfindungen, der Gefühle. Und ich mache einen kleinen Blick zurück in die letzte Sendung. In dieser habe ich davon gesprochen, dass wir unser Personsein skizzieren, darstellen können in drei Ebenen, die zusammenwirken sollen, aber wir wollen sie jetzt gedanklich einmal ein bisschen sortieren. Nämlich, wir haben da diese intellektuelle Ebene, die wir im Kopf ansiedeln. Dann haben wir tiefer diese psychologische Ebene und die psychologische Kraft mit den eben Gefühlen, mit den Sehnsüchten, mit den Motiven und so weiter. Und unter dieser psychologischen Ebene gibt es die Quelle der spirituellen Kraft. Also ich kann das mir vorstellen als einen Kegel, habe ich damals gesagt, der auf die Spitze gestellt ist, oben die intellektuelle Kraft, so in der Mitte die psychologische Kraft und in der Tiefe die spirituelle Kraft. Wer will, kann sich dazu die Evangelienstelle Lukas Kapitel 15, Vers 17 merken. Da erzählt Jesus von einem Menschen, dem es nicht gut gegangen ist. Und er sagt über diesen, er ging in sich. Also er ging in die Tiefe und dann ist es für ihn besser geworden. Dann ist er zu seinem Vater heimgekehrt. Nun, in dieser mittleren Ebene, wo wir eben so die psychologische Welt feststellen und diese psychologische Welt hat auch ein gewisses Eigenleben und da sind so die Muster, können wir sagen, drinnen. Dort gibt es auch die Quellen für verschiedene Reaktionen. Und ich werde Ihnen heute auch ein paar Bibelstellen präsentieren, die Ihnen eine Art Legitimation geben sollen, dass Sie starke Empfindungen oder starke Gefühle haben dürfen, ja sollen und müssen. Nun, ich möchte zum Einstieg einen Psychiater zitieren, einen britischen Psychiater, der dann auch in Frankreich gelebt hat und der 1989 verstorben ist. Der heißt Ronald Laing, Ronald David Laing. Der hat Folgendes festgestellt. Er meint, dass wir durch die Erziehung mit der Zeit die Ekstase aus dem Leben unserer Kinder vertreiben. Vielen Kindern wird der Zorn, der als untragbar angesehen wird, ausgetrieben. Sie werden dann zu lieben Mitmenschen, die man schätzt und sympathisch findet. Der Preis, den diese lieben Mitmenschen für ihre Beliebtheit zahlen, ist der Verlust eines Teils ihres Personseins. Ihnen geht dann oft die Seite ab, die sie befähigt, sich abzugrenzen, bestimmt aufzutreten und sich auf Konflikte einzulassen. Wut und Zorn haben sich bei ihnen zurückgezogen und fristen ein armseliges Dasein. Sie tun sich selbst leid, sind traurig. Traurigkeit und eine depressive Stimmung sind daher die beständigen Begleiter des sogenannten lieben Menschen, dem Wut und Ärger ausgetrieben wurden. So möchte ich es bei dem lassen. Mag sein, dass Sie diese Ansicht nicht teilen oder doch teilen. Es geht darum, erlauben wir uns, erlauben wir anderen, erlauben wir den Kindern, Empfindungen wahrzunehmen und auszudrücken. Wir verstehen uns, Ausdrücken von Empfindungen soll immer auch konstruktiv sein und nicht destruktiv. Also da wollen wir schon an die Ordnung auch denken und an eine gewisse soziale Kompetenz. Aber ganz wesentlich, darf der Mensch sich diese Wahrnehmung, dass ihn etwas ärgert, etwas wehtut, dass er sich gering geschätzt erlebt, dass er ignoriert wird oder überhaupt manipuliert wird und anderes, darf er diesen Ärger, diese Wut, diesen Zorn zum Ausdruck bringen? Ich meine, dass Empfindungen, Gefühle, so ein, wie es jemand genannt hat, ein seelisches Naturereignis sind. Da rührt sich etwas in mir, ohne dass ich dazu den Verstand brauche, ohne dass ich dazu den Willen brauche. Ganz natürlich reagiert in mir etwas als angenehme Empfindung oder eben nicht angenehme Empfindung. Und wie man so schön sagt, das Gehirn erfährt es als letztes, was da dahinter liegt. Und oft kann die Ursache, der Auslöser dieser ungünstigen Stimmung oder dieser Empfindung nicht gleich wahrgenommen werden. Es lohnt sich, dahinter zu schauen. Ich darf den Mahatma Gandhi zitieren, der sagt, wir sollten uns nicht für unsere Wut schämen. Sie ist eine sehr gute und sehr mächtige Sache, die uns motiviert. Aber wofür wir uns schämen müssen, ist die Art, wie wir sie missbrauchen. Zitat Ende. Nämlich Wut und Zorn, und ich erspare mir jetzt die Aufgabe, sehr differenziert zu denken. Es geht einfach mal um dieses Gespür, irgendetwas passt nicht, irgendetwas richtet sich gegen mein Leben und es gibt eine innere seelische Notwehrreaktion. Und diese Empfindung sagt mir, irgendwie muss ich da mich schützen, mich verteidigen. Ich muss was unternehmen. Ich muss für andere vielleicht etwas unternehmen. Und dann lasse ich den Augustinus sprechen, der sagt, die Hoffnung hat zwei Töchter. Und jetzt werden Sie überrascht sein. Die Hoffnung hat zwei Töchter. Sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge sind, wie wir sie sehen. Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. So Augustinus. Also, ich suche mir die Wut nicht aus. Sie ist da, wenn ich mir's erlaube und die Umstände eben sehr unfreundlich sind, milde ausgedrückt. Ich empfinde Wut über diese Missstände und jetzt brauche ich den Mut. Und es scheint, dass dieser auch nicht so verbreitet ist, wie er sein sollte. Mut nämlich, um die Dinge so umzugestalten, wie sie sein sollten. So Augustinus. Also ich brauche Mut und Kraft. Ich brauche eine Motivation. Und es kann sein, dass genau der Ärger über einen Missstand mich motiviert, etwas zu unternehmen. Für mich ist eine Legitimation, die Gefühle ernst zu nehmen und zuzulassen und auch mit ihnen zu arbeiten, sprich mir helfen zu lassen von den Gefühlen, sehe ich zum Beispiel im Buch Exodus Kapitel 11, Vers 8. Mose hat mit dem Pharao wieder einmal verhandelt, ohne Erfolg, und es heißt dann kurz und prägnant, Mose verließ den Pharao rot vor Zorn. Also, das darf sein, wenn sich der Pharao weiterhin für die Unterdrückung der Hebräer entscheidet. Wenn die Ausbeutung weitergeführt wird, da muss jemand da sein, der aufsteht gegen diesen. Mose war ein solcher. Und er hat es nicht bei dem bewenden lassen und hat nicht gesagt, kann man nichts machen. Also Gott selbst hat den Mose beauftragt und bestärkt, mit dem Pharao weiter zu verhandeln, und dementsprechend hat Gott ihm geholfen. Also, aber er verließ den Pharao rot vor Zorn. Im Buch Amos Kapitel 5, Vers 15 lese ich, hasst das Böse, liebt das Gute. Also großartig. Solange es Liebenswertes gibt, solange es das Gute gibt, ich muss es lieben, ich will es lieben. Und solange es Böses gibt, muss ich das Böse hassen. Also da muss ich mit aller Kraft dahinter sein, dass dieses Böse, wie wir wissen, durch das Gute überwunden wird. Beim Markus Evangelium lese ich im Kapitel 3, Vers 5, dass Jesus sich wirklich geärgert hat über die hartherzigen Menschen. Es heißt, er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Also Jesus selbst war auch voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Ich blättere weiter in die Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 16. Paulus, ein Eiferer für das Gute, darf man dann sagen. Er ist in Athen und hat abzuwarten, dass Silas und Timotheus kommen. Es heißt, während Paulus in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist von heftigem Zorn erfasst, denn er sah die Stadt voll von Götzenbildern. Also der Paulus ist zornig geworden. Und bedenken wir, Christus war in Paulus zu dieser Zeit. Und der Heilige Geist hat ihn erfüllt. Und der Missstand, also wie da Athen so mit Götzenbildern ausgestattet war, das hat ihn zornig gemacht. Im Brief an die Epheser ist die Rede von einer Kontrolle über diese Empfindungen. Kapitel 4, Vers 26 heißt es, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Wie spannend, wie schön. Zürnen ist hier nicht Sünde. Und er sagt, der Apostel Paulus, jetzt passt auf, dass ihr nicht in die Sünde gerät. Und dann gut für die eigene Seele und Seelsorge an der eigenen Seele, die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Also schaut, dass ihr eine gute Nachtruhe habt Und diese Empfindung, diese starke, die so unangenehm ist, dass diese abklingen kann. Und wir werden uns später anschauen, wie das Abklingen gefördert werden kann. Ich lade Sie ein jetzt, während wir Musik hören, dass Sie mal über diesen Themenbereich ein bisschen nachdenken oder sogar nachspüren, wie ist es Ihnen als Kind gegangen? Hat man Ihnen erlaubt, dass Sie mal ausdrücken könnten, in welcher Stimmung Sie sind? Oder hat das gleich eine Zurückweisung oder gar, sagen wir, extrem Liebesentzug mit sich gebracht, so dass sie sich abgewöhnt haben, diese starken Gefühle zuzulassen. Und wir wissen, kurz nochmals in Erinnerung gebracht, wir wollen uns kontrolliert äußern, aber dass mir zum Wütendsein ist, das möchte ich schon selbst ernst nehmen und anderen signalisieren. Ich danke jetzt für die Musik. Ich möchte zitieren aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 11, Vers 6 bis 15. Da wird geschildert, dass in der Stadt Jabesch die Juden auf schlimme Weise verfolgt wurden. Und man hat das dem Saul, der damals noch nicht, das Königsamt ausgeübt hatte, zu Gehör gebracht. Und ich zitiere, als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn und sein Zorn entbrannte heftig. Also, als man diese Nachricht, dass die Juden dort so bedrängt und immer wieder angegriffen werden, als er diese Nachricht erhalten hat, der angehende König, heißt es, als er das hörte, kam der Geist Gottes über ihn und sein Zorn entbrannte heftig. Und jetzt ist das nämlich das Spannende. Gerade durch das Kommen des Geistes Gottes und durch die Kraft des Gottesgeistes ist Sauls Zorn heftig entbrannt. Und genau dieser Zorn, dieser hilfreiche Zorn ist somit eine Frucht des Gottesgeistes. Also angesichts dieser Situation hat er den Geist Gottes empfangen, sieht sozusagen die ganze Dramatik, aber auch die Wahrheit, wie es sein soll. Und dieser Gottesgeist und dieser Zorn, der ihn da bewegt, hat ihn vor einer Art Schockstarre bewahrt, in die er hätte fallen können angesichts dieser drohenden Gefahr. Er aber hat dann klug und mutig Männer mobilisiert zum Schutz dieser bedrängten Stadt. Und es heißt dann, daraufhin machten sie Saul zum König und waren voll Freude. Ich will Ihnen diese Stelle deshalb ans Herz legen, 1 Samuel 11, weil der Geist Gottes über den Saul gekommen ist und dann wurde er zornig. Also es kann somit die Gabe des Heiligen Geistes die Gesamtwirkung Wahrnehmung für die Situation fördern. Und wenn ich die ganze Situation in der vollen Dramatik sehe, in der negativen Dramatik, aber auch sehe, wie es sein sollte, dann kann heftiger Zorn mich erfassen und ich werde diesen Zorn hoffentlich dann gut einsetzen zum Schutz des Lebens. Zum Schutz des Lebens. Der bekannte Autor Martin Schleske in dem Buch Werkzeuge schreibt auf Seite, man beachte 514, den schönen Satz: Wo Sünde möglich ist, muss Zorn das Leben schützen. Da haben wir's. Wo Sünde möglich ist, muss Zorn das Leben schützen. Und jetzt bedenken wir, dass Gott selbst auch als der Zornige beschrieben wird und dass der Zorn die Aufgabe hat, falls Sünde sich gegen das Leben richtet, hat der Zorn die Aufgabe, das Leben zu schützen. Und ich darf noch einmal erinnern, der Mose sollte das Leben der Hebräer schützen und befreien aus Ägypten. Und Jesus, sollte die Menschen von ihrer Hartherzigkeit befreien und war zornig gegen diese Verhärtung. Oder der Paulus, er sollte die Menschen, die Athener, aber nicht nur die Griechen, befreien von den Götzen. Und er hat einen Zorn. Also Zorn als Selbstschutzfunktion, Zorn als Lebensschutz, als Notwehrreaktion für sich und für andere. Und der Enkelsohn von Mahatma Gandhi hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Wut ist ein Geschenk. Und in diesem Buch bemüht er sich, den Leser so weit zu bringen, dass er diese Kraft, die in der Wut aufsteigt, das zu kanalisieren und positiv einzusetzen für die Menschen. Ich hoffe, dass Ihnen das Mut macht und ich möchte auch den Karl Friedrich von Weizsäcker zitieren, der ist 2007 verstorben, hat sich sehr, sehr für den Frieden eingesetzt und er hat davon gesprochen, dass Empfindungen ausgedrückt werden sollen. Und er spricht in dem Fall von den Tränen und er sagt, Tränen sind eine Gnade. Sie sind der Beginn des Trostes, der zu uns kommt, wenn wir gewagt haben, dem Schrecken in die Augen zu schauen. Und er sagt weiter, solange wir den Schrecken verdrängen, leben wir in dem Krampf, in dem unsere scheinbar verständigen und entschlossenen Handlungen das Unheil herbeiführen, das sie unserer Vorstellung nach hätten verhindern sollen. Also ein verkehrtes Reagieren auf die Umstände vermehrt das Unheil. Und nochmals Karl Friedrich von Weizsäcker, die Träne gibt die falsche Hoffnung auf, wir seien Meister unseres Geschicks. Die Träne eröffnet den Weg zur wachen Hoffnung auf das, was nicht in unserer Macht steht. Und damit macht sie uns frei zum wirklichen Handeln. Wir sehen dann das erste Licht des neuen Tags. So Karl Friedrich von Weizsäcker. Die Träne, es gibt auch Freudentränen, Tränen der Dankbarkeit und des Staunens, aber auch Tränen des Schmerzes, der Wut und des Zornes und der Trauer, der Klage. Die Träne ist gesund, sie fördert die Gesundheit. Und jetzt ist es wichtig, dass wir ähnlich wie Mose und Jesus und Paulus, das und auch der König Saul, dass wir unsere Befreiungsschritte zugunsten der eigenen Befreiung aus einer Not oder Heilung einer Wunde. Wichtig ist, dass wir die Befreiungsschritte fürs eigene Leben oder für das Leben anderer nicht als Alleinveranstalter machen, sondern in Rücksprache mit Gott, präzise mit dem Sohn Gottes, der mit den Menschen durch dick und dünn gegangen ist. Und wir wissen es, er ist ans Kreuz gegangen, um genau aus der Not der Sünde und des Todes uns zu befreien. Also, dass wir im Gespräch mit Jesus, an der Hand Jesu, die Situationen versuchen anzuschauen, versuchen zu verstehen, die Ursachen aufzuspüren und den Heiligen Geist eben bitten, lass mich erkennen, worauf es ankommt und öffne mein Herz für die Hilfe, die du mir versprochen hast, die von dir kommt, damit ich nicht alleine meine, das lösen zu müssen, sondern mit deinem Mitwirken. Und das sollte sich dann in einem tiefen Frieden kundtun, dass bei aller Not, die es noch geben kann, dass in der tiefsten Tiefe doch sich der Friede und die Zuversicht, vielleicht sogar schon die Freude anmeldet. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich lade Sie jetzt ein, dass Sie mit Ihren Fragen, mit Ihren Beiträgen, mit Ihrem Zeugnis kommen und dass wir einander auf diese Weise bereichern. Dankeschön.
Der Hörer in der heutigen Sendung mit einer Frage kommt aus Vorarlberg. Thomas, bitte sehr.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Paul. Ja, herzlichen Dank für das interessante Thema. Ja, ich darf eine Frage stellen. Wenn man eine Wut hat, ist das oft, wenn man auch, weil man eine Wahrheit erkennt und das ist dann eine Kraft, ja, mit der man dann auch etwas sagen kann. Aber wie es heißt, man soll die Wahrheit in Liebe sagen. Und wie schafft man das, wenn man jetzt irgendwo in einer Gruppe ist oder als Vater oder und man möchte gern widersprechen? Und wie schafft man das, dass man nicht das als Vorwurf bringt oder mit der Wut oder so anklagen, sondern in Liebe, dass der Gegenüber das
Sehr
gerne
schön.
Auch hören, annehmen kann?
Ich würde, falls es Ihnen möglich ist, aber es wird nicht nur Sie persönlich, Herr Thomas, betreffen, ich würde Ihnen raten, bauen Sie auf Zeit. Das heißt, lassen Sie sich Zeit. Es gemeint ist, sehr viele Situationen sind ja nicht nur in diesem Augenblick ungünstig, sondern da handelt es sich ja oftmals um langwierige Prozesse ungünstiger Art oder so. Genau genommen kann ich es 2 Tage später oder eine Stunde später oder eine halbe Stunde später vielleicht auch noch ansprechen oder einige Minuten später. Was will ich damit sagen? Ja, wir haben es auch gehört. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen im Epheserbrief. Sprich, ich habe die große Aufgabe, die gesunde Wut so einzusetzen, dass sie nicht zerstört. Das ist die Askese, das ist die Disziplin, die von mir erwartet wird. Und vor allem, wenn es eben nicht nur um Selbstschutz geht, wenn es um Selbstschutz geht, da darf ich, sage ich mal, sehr, sehr dynamisch und stark reagieren. Wenn ich etwas verändern soll oder eine Veränderung einleiten soll, die Gott will, dann darf ich auf Zeit bauen. Und es ist wichtig, dass ich bedenke, der andere Mensch, mein anderer oder mein Gegenüber oder meine Gruppe, die muss ja, soll ja innerlich mitvollziehen können, aus welcher Haltung ich heraus, aus welcher Sichtweise und wenn ich mal so vorsichtig sagen darf, aus welcher geistlichen Reife ich heraus spreche, falls ich mir das jetzt mal unterstelle, dass ich da geistlich das richtig sehe. Also wenn ich meine, den Willen Gottes zu erkennen, dann darf ich auch mir in gewisser Weise Zeit lassen, um den Willen Gottes bewusster zu machen, sprich einen konstruktiveren Umgang der Menschen fördern. Also wenn es irgendwie möglich ist, würde ich sagen, mal Stopp und durchatmen und sich nicht von der Emotion alleine steuern lassen. Der Verstand darf die Arbeit nicht delegieren ans Gefühl, an die Empfindung. Das heißt, ich muss meinen Verstand als Mitveranstalter und Mitentscheider dabei haben, als Mitgestalter dabei. Das ist die Aufgabe. Aber ich meine, es ist eine wichtige Sache, den Dingen nachzugehen und einfach jetzt mal vielleicht die äußere Reaktion noch einmal in Klammer zu setzen und zu sagen, innerlich kocht es jetzt in mir und ich muss mir da eine Sache ganz gut anschauen und versuchen, da Menschen zur Einsicht zu bringen. Ich weiß, dass das jetzt eine noch recht allgemeine Antwort ist, aber helfen Sie mir beim Präzisieren. Wie geht's Ihnen mit dem mal?
Ja, doch, ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn man auch nur ganz kurz innehaltet, kann man ja, dann kann schon die Vernunft wieder ganz anders reden.
Ja.
Ja. Und, herzlichen Dank.
Aber ich darf jetzt ergänzen. Danke, dass Sie mir da folgen konnten. Aber ich darf ergänzen. Wenn eine eigene Wunde berührt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr stark und sehr spontan reagiere, sehr groß. Und da muss ich dann auch mit mir selbst Geduld haben, wenn jetzt eine Überreaktion da ist. Ich werde zwar bei anderen nicht den gewünschten Erfolg gleichbringen, aber es ist einfach geschehen. Ich habe so reagiert und das darf ich mir erlauben, wenn sowas Starkes ist. Nämlich, wenn es wirklich um schwere Missstände geht. Die anderen, darf ich mal sagen, werden sich schon zu schützen wissen. Ich darf ja und werde keine physische Gewalt anwenden, aber verbal darf ich schon deutlich werden. Nochmals, dass wir wissen, wenn eine Reaktion sehr stark ist, dann ist eine vielleicht bei mir eine Wunde durch die aktuelle Situation, eine Wunde aus der Vergangenheit berührt worden. Und da ist die Überreaktion deshalb so groß, weil das Ältere, das vielleicht 30 Jahre zurückliegt, mitreagiert. Verstehen Sie? Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass diese Reaktion in gewisser Weise mal sein darf. Dass ich selbst sozusagen jetzt mal überreagiert habe. Ich kann mich ja später entschuldigen. Das ist ein großes Thema, aber ich glaube, es ist ein bisschen was dabei.
Ja. Herzlichen Dank.
Danke.
Und ich werde es mir zu Herzen nehmen. Dankeschön. Ja, auf Wiederhören. Alles Gute.
Danke. Alles Gute, liebe Grüße nach Vorarlberg und ich leite weiter an eine Hörerin, die anonym bleiben möchte.
Gerne.
Bitte schön, Sie können jetzt gern Ihr Anliegen formulieren.
Grüß Gott, Hochwürden, herzlichen Dank für wunderbare Ausführungen und es hat alles an mich erinnert, an meine Situation und vor allem an die Situationen mehrerer anderer weiblicher Personen, die mir Dinge erzählten, die ich nicht glauben wollte. Und da war, ach, die machen sich nur wichtig. Oder ich habe das eigentlich von mir, ich wollte es nicht so nahe kommen lassen. Es war nämlich, das sind eigentlich von einem Mann, der noch lebt, und du möchtest den Namen nicht nennen.
Ja.
Er hat einen Januskopf. Ich sage, er spielt fromm. Frommer als wie geht nicht mehr, spielt bei Beerdigungen, Orgel und Messe alles. Aber sein anderes. Ich ist folgendes. Es liegt schon über 40 Jahre zurück. Und da hatten wir sehr viele Menschen, weiblich auch und männlich im Chor, die kamen da nicht mehr. Es haben sich auch Herren beklagt über seine Art und auch Frauen. Und aber Frauen haben ja eine sexualisierte, unangenehme Erinnerung. Also, und noch ein, möchte von mir selber nur sagen, ich erlebte, und dann habe ich es erst glauben können, noch lange nicht. Ich war so schockiert, dieser Mann, für den ich ja beten tue, dass er sich ändert, er ändert sich nicht. In dem Sinn, er grüßt mich nicht mehr. Ich habe ihn ermahnt, er möchte endlich da mit dem aufhören und was anderes. Und jetzt grüßt er mich seit über einem Jahr. Und der Priester, dem ich das gesagt habe, also nicht so solche Sachen, aber nur, dass ich wegen ihm nicht mehr in die Kirche kommen kann. Und er sagt, und auch wegen der Zweitfrau, die er schon bald 40 Jahre auch hat, neben seiner Ehefrau, das soll er mit ihm aufhören. Und da sagt der Priester zu mir, das ist Privatsache. Und der Priester, derjenige, begrüßt meinen Entschluss, dass ich nicht mehr in die Kirche komme. Dann sagt, das geht doch nicht. Mir tut das ja nichts. Ich stehe drüber, bin schon sehr reif für alte Dame. Aber es ist rückwirkend. Denke an andere sehr feine Personen, zum Beispiel eine studierte Kunsterzieherin, die sagt mir, auch etwas Sexuelles. Und dann, na bitte. Und ich habe aber meinen Vorfall, was ich erlebte, habe ich sofort verschwiegen. Ich habe einfach in der Klinik gelogen, als ich am Röntgenbild feststellte, dass ich einen Wirbel im Kreuz verletzt habe durch seinen schrecklichen Übergriff auf mich. Und dann habe ich gesagt, ich bin über die Stiege gefallen.
Ich danke Ihnen für den Beitrag. Warum ich nämlich auch ein bisschen jetzt das abrunden möchte, nicht weil das so ein unangenehmes Thema ist, sondern weil ich zu einem Reck werden muss und deshalb auch bald genug heute schließen muss. Aber ich danke Ihnen sehr für diesen aufrichtigen, auch diskret vorgetragenen Fall. Und es gibt leider diese tragische Situation, dass Menschen ein absolutes Doppelleben führen. Also zwei Welten in sich vereinen wollen und auf diese Weise und wunderbar in der Lage sind, andere, ich sag's kurz, zu täuschen. Da kann ein sehr, sehr guter Eindruck da sein, aber die Innenwelt ist, und ich verwende ein Wort Jesu, wie ein Grab, wo alles vermodert ist. Außen wunderbar geschmückt, das sind die Worte Jesu, deshalb wage ich es zu sagen, innerlich tot und so weiter. Ich bin überzeugt, dass das Gebet für diesen Menschen helfen wird, aber wir müssen sehr geduldig sein und bedenken, dass Menschen dieser Art eine extrem große Not in sich haben, aber die haben sich an diese Not gewöhnt. Das ist das Tragische, dass sie oft nicht leiden an ihrer Situation, an ihrem Lebensstil, an ihrer Einstellung und Haltung. Ist das für Sie jetzt mal so? Aber ich danke Ihnen auch im Namen der anderen Hörerinnen und Hörer, weil wir einfach auch im Reich Gottes und in der Kirche Menschen haben und Menschen sind, die, darf ich mal sagen, Quereinsteiger sind, sprich, sie wollen sich das Heil vom Herrn schenken lassen, bringen eine Not mit, die tatsächlich sehr, sehr erlösungsbedürftig ist und wo die Not aber inzwischen, bis sie wirklich gelöst ist, erlöst ist, inzwischen wirken sie unheilvoll. Und ich möchte Ihnen sehr Mut machen, dass Sie selbst vielleicht doch den Weg auch wieder vom Herrn sich erbitten, auch zur kirchlichen Gemeinschaft dort zu kommen, trotz dieses Menschen, demgegenüber Sie sich bitte weiterhin sehr klar positionieren. Es muss keine verbale Klarstellung sein, aber dass Sie einfach, ich sag's mal im guten Sinn, sich derartigen Menschen verschließen, absolut verschließen. und dass sie sich ganz im Schutze Jesu sehen und sich nie, nie manipulieren und verletzen lassen von Menschen, die so destruktiv sind. Ich spreche so deutlich, um es auch kurz zu machen. Haben Sie mich verstehen können?
Ja, vielen Dank, Pater Paul. Die Hörerin ist schon aus der Leitung gefallen, aber danke für diese Klarstellung noch von Ihnen. Und Sie haben es schon angesprochen, wir müssen ja schon langsam die Sendung beenden. Vielleicht bekommen wir von Ihnen noch einen Segen zum Abschluss.
Der gute Gott, er schenkt Ihnen ein ganzheitliches Heilsein, seelisch und körperlich. Und er schenkt Ihnen die Gnade, dass Sie die Sprache der Seele und auch des Leibes verstehen und gut deuten können und dass Sie in der Weisheit und Liebe Gottes heilsam für sich selbst und heilsam für andere, erlösend für sich selbst und erlösend für andere sein können. In der Gnade Jesu Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so segne Sie und alle Menschen, auch jene, mit denen Sie in Konflikten leben oder gelebt haben, all diese segne und schenke die Fülle des Heiles, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.